dann umarm dich mal selbst. Linke Schulter, rechte Schulter. Mach dich mal so ein bisschen rund. Das, was wir mit der Halswirbelsäule gemacht haben, das machen wir jetzt mit der Brustwirbelsäule, also mit dem mittleren Bereich. Du rotierst so ein bisschen.
Das ist gut.
Willst du das mit dem Eingreifen mal probieren? Mit dem Reinknall, also mit dem Rein, was die Mädels
da reingemacht haben. Was muss ich machen?
Marina ist da und du springst gleich mit nach vorne.
Ja. Und setzt dich auf deine Füße einfach.
Meine Füße.
So draufsetzen.
Der erste Krieger heute Morgen, schau mal, was du so brauchst, ob du einen weiteren Ausfallschritt brauchst. Ob du vielleicht die Arme eher entspannt hier unten lässt, weil du nach oben ziehst. Ein bisschen strecken.
Herzlich willkommen bei der Soul Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. Moin zusammen. Also ich habe jetzt so oft die Fragen gehört, was ist bei euch passiert in dieser wahnsinnigen Segelwoche beim Sail in Yoga vorletzte Woche. Das war Ende Mai 2024 und deswegen nehme ich jetzt diesen Podcast auf. Mal wieder nicht professionell und mal wieder nicht top vorbereitet, aber ich denke, diese Geschichte sollte in Erinnerung bleiben. Und ich kann vorab sagen, das war für mich die lehrreichste, spannendste Segelwoche, die ich seit langer Zeit oder ich glaube jemals hatte. So viel ist noch nie passiert. Ich habe noch nie während einer Segelwoche zwei Boote oder sogar drei Boote auf einer Sandbank bzw. auf einem Riff auflaufen gesehen, geschweige denn sie befreit. Ich habe noch nie so ein verrücktes Wetterphänomen erlebt. Und ich habe noch nie daraufhin so eine coole, schöne Crew-Stimmung erlebt und dass wir alle so gut zusammen harmoniert haben. Aber der Reihe nach, also, was ist passiert? Es ist mittlerweile bestimmt der, weiß nicht, 10., 15. Yoga, Sail and Yoga Turn. Diesmal wieder mit Yoga-Lehrer Christian. Und das Highlight war das erste Mal im Ionischen Meer. Wir waren sonst oft auf Mallorca und vor allem in Athen. Also auf der anderen Seite der Peloponnes und diesmal eben ab Prevezza. Das ist ja von Athen 5 Stunden mit dem Bus oder man kann auch dahin fliegen. Wir waren 3 Boote. Skipper Lukas hatte eine Bavaria 45. Skipperin Eva hatte eine Dufour 38 und ich hatte eine Oceanis 52. So waren wir eine kleine Truppe von insgesamt 21 Seglern. Wir haben uns teilweise schon vorher getroffen in dem sehr schönen Ort Lefkas und dann ging es am Samstag an Bord und ging es los. Wir haben uns abends alle zusammen getroffen bei uns an Bord und haben so eine kleine Runde gemacht, dass jeder mal Hallo sagt, jeder mal sagt, worauf er sich freut. Wir hatten ein paar Anfänger dabei, die total aufgeregt waren und viele, die schon öfter dabei waren. Ja, und wir haben eigentlich erwartet, dass es eine ganz ruhige, entspannte Segelwoche wird, so wie die Wettervorhersagen waren. Die ersten Tage hatten wir auch sehr, sehr wenig Wind. Wir sind dann losgesegelt am Sonntag. Christian und ich hatten uns am Vorabend eine richtig schöne Bucht rausgesucht auf Meganisi. Das ist so die erste Insel, die parallel, also die leicht östlich von Lefkas liegt. Und haben uns da ganz auf der Ostseite eine wunderschöne Bucht rausgesucht, wo wir ganz alleine in der Bucht lagen. Die ist nicht so gut geschützt, aber der Wind kam vom Westen. Das konnte man vorher schon ganz gut sehen, deswegen lagen wir da richtig schön. Haben dann die erste Wanderung gemacht über die Insel. Christian hat mal wieder einen perfekten Yoga-Spot gefunden. Das ist irgendwie so ein Talent bei ihm oder vielleicht ist es auch Instinkt. Man kommt irgendwo an und wir haben kaum die Boote festgemacht, dann ist er schon unterwegs und schwärmt aus und nimmt sich Mitsegler mit. Und ich glaube, diesmal war es Marina, glaube ich. Und dann haben sie so eine verlassene Taverne gefunden auf der anderen Seite der Insel. Also man musste nur 15 Minuten über die Insel laufen. Und da haben wir die erste Session gemacht. Wunderschön bei Sonnenuntergang. Diese Ruhe, also vor allem nach den ersten 2 Tagen, die immer ein bisschen anstrengend sind, ist das für mich das Schönste überhaupt. So dieses Runterkommen. Man ist in der großen Gruppe und man merkt irgendwie, alle verbinden sich so ein bisschen. Man lernt sich kennen. Christian macht immer so ein paar lustige Auflockerspiele auch. Man kommt runter, kann den Tag Revue passieren lassen. Man hört das Meer im Hintergrund plätschern. Ein paar Katzen streuen dann rum. was nicht unbedingt jeden von uns so vergnügt. Christian mag das immer nicht so gerne. Aber danach haben wir noch eine Runde am Strand gemacht. Ich bin mit der Drohne geflogen, haben so einen schönen Kreis gemacht, wunderschön. Und am nächsten Tag kam schon das nächste Highlight. Und deswegen haben wir dann relativ flexibel gesagt, ja, wir machen jetzt keinen großen Segeltag, sondern weil eben Flaute ist, segeln wir nur rüber nach Kalamos. Und da habe ich mir auch eine Bucht rausgesucht. Da dachte ich, ja, ey, wenn die frei ist, das wäre ein Traum. Nur ein einzelner Strand, sonst nichts. Und wir hatten Glück, keiner war da. Und der Plan war da, wir starten das Päckchen und mit einem kleinen Boot machen wir das so ein bisschen Wasserspiele. Und da sind wir alle, also fast alle, die Bock hatten, sind wir auf Lukas Boot gegangen und sind dann vor der Bucht, haben dann angefangen, Fenderschleudern zu machen. Das war richtig lustig und richtig Spaß gemacht. Ein bisschen riskant, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Einer lässt sich dann so, also man fährt mit ziemlich viel Geschwindigkeit und fährt in so eine Kurve rein. Und hinten hält sich jemand an einer Leine, an so einem Seil fest, was bis hoch zum Mast geht. Und dann fährt man eine Kurve und dann wird man so rausgeschleudert übers Wasser. Und die Gesichtsausdrücke, die man dann sieht, wenn die Leute zurück an Bord kommen, das macht so viel Spaß, weil die einfach, ja, weil das einfach Adrenalin freisetzt. Und ich habe dann mich auch mal wieder getraut und Lukas ist gefahren. Und mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Die Fotos, die dabei entstehen, sind auch mal richtig cool. Ja, da hatten wir auch eine sehr ruhige, schöne Nacht. Ich glaube, da an dem Abend haben wir dann Yoga an Bord gemacht. Das ist auch total magisch. Ja, man ist vom Wasser umgeben, man hat nicht so viel Platz. Man muss ein bisschen mehr balancieren, weil die Boote sich ganz leicht bewegen. Aber wunderschön. Ja, am nächsten Tag sollte es dann weitergehen. Da wollten wir rübersetzen, ganz weit Richtung Westen, nach Kefalonia, auf die kleine Westseite, in die kleine Bucht Assos. Der Wind sollte dann irgendwann kommen. Der kam dann auch irgendwann. Und dann war das wunderbare Segeln, richtig schön. In Assos selbst haben wir keinen Platz gefunden, wo wir eigentlich hin wollten, sondern mussten ausweichen. Aber der Platz war eigentlich auch richtig schön, weil das so eine Steilküste ist. Also man ankert und hat dann vor sich eine Felswand von mindestens 500 Metern und glasklares Wasser, man konnte gut baden. Das Wetter war so ein bisschen komisch, das hat man schon gemerkt. Bisschen diesig, aber sonst eigentlich nicht schlimm. Also die Windrichtung passte auch. Am nächsten Morgen haben wir dann, wir wollten eigentlich erst abends Yoga machen, direkt an einem kleinen Mini-Strand vor dieser Steilküste. Dann haben wir gemerkt, das ist nicht zu verantworten. Wenn da irgendwo ein Vogel einen kleinen Stein lostritt, dann ist das, kann das unten schon tödlich sein. Also das, die Gefahr war zu hoch. Da sind wir dann dafür am nächsten Morgen mit den Dinghys rübergefahren auf die andere Seite. Und das war auch richtig schön. Da haben wir Yoga gemacht in einer kleinen Kapelle. Traumhafte Aussicht. Richtig schön. Ja, und ab jetzt wird es ein bisschen spannender. Seglerisch auch. Wir sind dann losgesegelt. Unser Plan war dann nach Fescado zu fahren. Zu gucken, ob wir zufällig Platz haben in dem wunderschönen Hafen. War nicht. War auch zu windig. Und dann sind wir weiter. Der nächste Plan wäre dann nach Lefkas wieder hochzusegeln. Also die Meerenge zwischen den beiden Inseln. Kann man sich schon denken, dass ein bisschen mehr Wind kommt. Vorher gesagt war Westwind von maximal 15 Knoten. In der Meerenge hatten wir dann schon auffrischenden Wind auf 25 Knoten bis 30 Knoten. Wir wollten eigentlich so Snacktime machen, Schnittchen, Essen und nur das Vorsegel ganz entspannt raus. Und das wurde jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller. Und wir haben schon ordentliche Salzwasserduschen abbekommen. Von Eva vor, die war ein bisschen früher losgesegelt, haben wir schon gehört. Um Gottes Willen, die Bucht von Vasiliki, wo wir hin wollten, als Plan B, mit so einem kleinen süßen Hafen, da ist die Hölle los, da ist noch viel mehr Wind. Das sind dann so Fallwinde, die kommen über den Berg rüber gejagt. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann Plan C raus. Wir lassen, das geht ja eigentlich immer, also wichtig ist ja immer, wenn man irgendwo hinfährt, man hat einen Plan B, Plan C. Das heißt, wir lassen uns einfach vom Wind wieder rausdrücken. Ganz entspannt, auf einmal wird es ruhiger mit Rückenwind, obwohl er noch sehr kräftig war, sind wir die ganze Ostküste, die ganze Südküste entlang gesegelt von Lefkas und dann hoch. Und das war der Plan, Schutz suchen in der bekannten Bucht von Vlycho. Das ist auf der Ostseite von Lefkas, wer sich das mal angucken will, das ist wie so ein Binnensee fast, hat eine ganz enge Durchfahrt, steile Berge links und rechts und überall Ankerlieger, weil man da eben überall ankern kann, das ist überall flach. Und ja, der Plan war dann eben, das ist die sicherste Bucht, wir waren alle ziemlich fertig nach dem langen Tag, da können wir einfach frei den Anker werfen, da kann nichts mehr passieren. Die Anker halten da sehr gut Und in der ganzen Riesenbucht, das ist wie also ein großer See, also so, keine Ahnung. Es ist wirklich eine große Fläche, wo ganz viele Boote ankern. Das war der Plan, dass wir dann da frei ankern. Sind wir auch erst abends angekommen. Und Vorhersage für die Nacht war dann Nordwinde von bis zu 15 Knoten, also Windstärke. Ja, 3 bis 4 wäre das gewesen. Ganz entspannt eigentlich. Ich habe sonst wettertechnisch eigentlich keine Bedenken gehabt. Und wir haben dann den Entschluss gefasst, dass wir abends nochmal essen gehen. Unser lieber Rüdiger, mein Kursgeber an Bord, der hat dann an Land Restaurant für uns klar gemacht und reserviert für die ganze Flottille. Und wir haben gesagt, ja, wir können das Risiko auf uns nehmen, dass wir die Boote verlassen, was eigentlich immer ein bisschen risky ist. Darf man theoretisch nicht, wenn die Boote frei ankern, die verlassen, beziehungsweise wenn dann was passiert, dann kann das als grob fahrlässig ausgelegt werden. Aber ich habe 5-fache Kettenlänge gesteckt, also 30 Meter, bei Evas Boot sogar auch. Bei Eva habe ich noch geholfen beim Ankerplatz finden, weil die ganze Crew auch ziemlich fertig war nach dem Tag. Und haben wir noch gescherzt, so ja, wenn der Anker jetzt nicht hält, ja, Uwe, dann bist du verantwortlich und so. Ja, alles entspannt. Die Anker haben gehalten, ordentlich eingedampft bei über 2000 Umdrehungen. Das ist nochmal so ein Test, ob der Anker wirklich hält und wirklich eingegraben wird. Und dann, ja, sind wir rübergefahren, haben uns das Fischrestaurant, das Essen schmecken lassen, saßen da schön bei guter Stimmung und Hauswein in 2 Reihen nebeneinander. Und ich habe noch so einen dummen Witz gemacht, rüber zu Lukas. Lukas saß am Nebentisch und da habe ich gesagt, ey Lukas, dein Boot treibt da gerade ab in der Bucht. Und ja, hat kaum einer rüber gelacht. Das war jetzt ein ganz, so ein richtiger Flachwitz einfach. Dann haben wir noch Skipperbesprechungen gemacht draußen. Und dann ist Christian, glaube ich, schon, war dann müde, ist dann mit ein paar Mädels von uns schon an Bord gegangen oder gefahren. Die Dingis haben wir ja so am Steg gelassen. Das heißt, die waren schon da. Und auf einmal, wir saßen noch zu dritt draußen, glaube ich, Lukas, Eva und ich, auf einmal fing das an, richtig stürmisch zu werden. Also von jetzt auf gleich. Kein Regen, keine Wolken am Himmel, einfach so aus heiterem Himmel. Und da haben wir schon ein bisschen gewundert, aber waren eigentlich noch ziemlich entspannt. Und dann wurde das immer wilder. Straßenschilder flogen um, riesen Staubwolken auf einmal in der Luft, alles klapperte, die Restaurantbesucher kamen hektisch raus, haben ihre Tische gesichert und dann irgendwann haben wir gemerkt, ja, Kacke, was machen wir jetzt? Wir müssen eigentlich zurück an Bord und mal schauen, ob alles in Ordnung ist, ob unsere Boote halten. Da sind wir dann also irgendwie, ja, es ist so langsam ein bisschen stressiger geworden für uns, also beziehungsweise war schon bei den Skippern zu sehen, ja, wir müssen jetzt eigentlich zurück, aber wir waren eigentlich noch entspannt, was soll groß passieren? Und dann sind wir zu den Dinghys gegangen, haben wir schon gesehen, da waren der Wind und die Wellen so stark, dass wir eigentlich mit den Dinghys nicht überfahren können. Die Wellen waren so hoch, die Dinghys sind immer schon halb an Land gespült worden, also war so eine kleine Beton-Kai-Mauer. Da haben wir die Dinghys sogar an Land gezogen, um die zu schützen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr ganz sicher, ob alle Anker gehalten haben. Irgendwie haben wir dann schon mitgekriegt, dass einige Boote abgetrieben sind und wir konnten also mein Boot war am nächsten zum Ufer, das konnte man noch erkennen. Evas und Lukas Boot haben wir nicht mehr so richtig erkannt. Wir wussten nicht genau, was da jetzt passiert ist. Man merkte dann, dass irgendwie hektisch mit so einem Zodiac, also mit so einem Schnellboot, so ein aufblasbares, ein bisschen größer, aber richtig mit fetten Außenborder und einer festen Konstruktion, darum geheizt wurde und Boote voneinander abgehalten wurden. Also das war unübersichtlich. Und dann hat meine Crew, Christian, hat mich dann angerufen. Christian war an Bord, Lisa, ich glaube, Petra und Marina, glaube ich noch. Die haben mich dann angerufen und gesagt, ja, ein anderes Boot kommt immer näher. Der treibt immer näher auf uns drauf und der will, dass wir mehr Kette geben. Was sollen wir machen? Gleichzeitig habe ich gesehen, unser Boot hält aber. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gib doch mehr Kette. Ist sowieso gut, dann hält er ja auch mehr, der Anker. Und hinten wurde es dann aber eng. Und das hat Christian und die Crew dann haben das eigentlich sehr, sehr gut erkannt. Also da haben die gesagt, ja, mehr können wir nicht geben, sonst wird das hinten zu eng. Also die haben super cool darauf reagiert, obwohl das wirklich, wirklich krass war an Bord. Also das war richtig stürmisch in Böen und Boote trieben ab. Dann haben die gefendert, haben vorne Fender rangepackt und ja, wir konnten eigentlich nichts weiter machen. Ja, wie ging es dann weiter? Wir standen da am Land, wir haben überlegt, können wir an Bord fahren, können wir es wagen mit unseren Dinghies? Nee, machen wir besser nicht. Dann irgendwann haben wir immer mehr Leute angesprochen und gefragt, ob sie den Motorbootfahrer kennen. Und dann irgendwann kam der auch zu uns und hat uns eingesammelt und meinte, only skippers, only skippers. Und dann waren also Eva, Lukas und ich an Bord. Und der war mega effizient, der war sehr professionell und hat nur gesagt, okay, dein Boot ist abgetrieben, dein Boot ist abgetrieben. Also zu Lukas und Eva, dein Boot ist okay, das liegt da. Ich konnte überhaupt nicht mehr, wir konnten gar nicht mehr reden. Dann hat er mich sofort bei mir abgesetzt. Also der wollte die Skipper an Bord haben. Und das war der Besitzer von so einem Yachtclub. Das sind so Briten und die betreiben da so einen kleinen Yachtclub und die verantworten da viele Segeljachten. Das heißt, die passen auf die auf. Ja, ich war dann bei mir an Bord und habe erstmal nach dem Rechten geschaut und alles sortiert, geordnet, Handy aufgeladen, das ist mittlerweile leer gegangen, Funkgeräte angemacht, Regenklamotten, also richtig, erstmal richtig ausgerüstet, Kopflampe, Taschenlampe, alles eingesteckt und geguckt, was alles so passiert. Und dann, weil ich wusste, das wird eine lange Nacht, wir müssen irgendwas mit den anderen Booten machen, dann ist der Motorbootfahrer ist mit Lukas und Eva, glaube ich, dann zu Lukas' Boot gefahren. Das ist abgetrieben und war, hat sich so vertüddelt mit Fischerbooten und die haben sich beschwert und so weiter. Und dann hat er das freigeschleppt wieder, das Boot. Also ist auf so matschigen Grund gelaufen. Zum Glück nichts Schlimmes sonst passiert. Ja, auf jeden Fall konnten die Lukas' Boot freischleppen. Lukas hat dann neu geankert. Das Boot war eigentlich so in Ordnung. Man hat jetzt keinen großen Schaden gesehen. Und ja, Glück im Unglück. Wenn da jetzt irgendwie Riffe gewesen wären oder eine Steinwand direkt, dann hätte das Boot theoretisch auch sinken können. Aber so ist es einfach nur gestrandet auf matschigem Grund. Das ist für die Boote sehr schonend. Da passiert eigentlich nicht viel. Ja, da hatten wir eigentlich eine relativ stabile Lage. Der Wind hat mittlerweile ein bisschen nachgelassen. Und mein Boot war okay. Und Lukas' Boot war wieder vor Anker. Nur Evas Boot war noch irgendwo weg. Die Crews waren dann irgendwie verstreut. Manche waren noch an Land, manche waren bei mir an Bord und manche waren bei Lukas an Bord. Ja, wir hatten unsere Funkgeräte, haben dann kommuniziert und dann mit kühlem Kopf eigentlich überlegt, was machen wir jetzt. Evas Aussage oder die Aussage zu Evas Boot war eigentlich, er hat das Boot, das hat wohl mehrere andere Boote ein bisschen gecrashed beim Abtreiben und er hat das dann so ein bisschen so gelenkt, dass das irgendwo sicher auf einer Sandbank liegt. Wir wussten aber nicht, wo genau. Und wir wussten auch nicht, was die Nacht noch weiter passiert. Und wir wussten auch nicht, ob das Boot überhaupt in Ordnung ist. Dann haben wir uns irgendwie kurz zusammengesetzt und überlegt. Und dann war klar, wir bilden eine kleine Taskforce und schauen mal nach Evas Boot. Erstmal gucken, ob das in Ordnung ist und dann eventuell wieder freikriegen. Also freischleppen. Der Motorbootfahrer meinte wohl, ja, das können wir auch noch morgen früh machen mit seiner Hilfe. Aber bei mir war das so, zum einen so ein bisschen dieser Trieb, ja, cool, vielleicht können wir das selbst auch hinkriegen, was Neues dazulernen. Ist auch irgendwie so ein bisschen, irgendwie auch ein bisschen Spaß, auch Action dabei. Und das andere natürlich auch, ja, so ein Boot verlassen, auf einer Sandbank, im Matsch, irgendwie da so zurückzulassen, ist kein gutes Gefühl. Wer weiß, ob da irgendwer dann kommt, sich da bedient oder ob es dann heißt, hey, das Boot ist gestrandet, das ist jetzt unser oder wir schleppen das ab und wir können dann Berge lohnen. Verlangen, was weiß ich was, oder der Wind dreht, das treibt ihn wieder erneut ab. Also ich fand das alles auch nicht so cool, Eva auch nicht. Und da haben wir gesagt, komm, wir holen uns jetzt ein paar Leute zusammen. Da waren Eva, Corny, das war Evas inoffizieller Co-Skipper an Bord, ein guter Freund, und ich eben. Und dann sind wir zu dritt dahin gefahren und haben das dann bald entdeckt. Und das war für mich, ja, das ist eins der spannendsten, krassesten Gefühle. Ein Boot, was abgetrieben ist in der stürmischen Nacht am Ende der Bucht. Und da liegt das da einfach seelenruhig. Und wir kommen da an und ja, besteigen es erstmal und gucken uns um. Wir haben sofort erstmal die Bilder gecheckt, alles geguckt. Ein paar Bilder. Corny hat noch ein paar Bilder gemacht. Wir haben, der Tiefenmesser hat 0,9 Meter angezeigt. Auch interessant. Tiefgang wird also bestimmt irgendwas bei 2 Meter sein bei dem Boot. Das heißt, schon eine ganz gute Sicherheitsmarge eingearbeitet. Wir haben uns das ganze Boot angeguckt. Alles ging eigentlich, alles schien in Ordnung zu sein. Das Ruder war auch frei. Es war so klar, es sitzt nur auf dem Kiel auf. Motor ging auch, Bilge war trocken, also alles in Ordnung. Der Anker hing halt irgendwo nach Luv, also nach Norden. Und dann haben wir schon mal gedacht, okay, wir können ja mal ganz vorsichtig versuchen, den Anker einzuholen, mal gucken, was passiert. Wenn der richtig gut greift, vielleicht zieht er das Boot ja schon frei. Also haben wir das gemacht. Das Boot hat sich so leicht bewegt. Das ist natürlich eine komische Bewegung, wenn man auf Grund sitzt und trotzdem bewegt es sich noch ein bisschen. Hat dann aber nicht, ist nichts weiter passiert. Der Anker war dann relativ leicht einzuholen, hat das Boot mal ein bisschen bewegt, aber eigentlich nicht wesentlich. Und dann war der Anker drin und das war's. Dann, ganz absurd, kam der Wind auf einmal von der anderen Seite. Dann kam Südwind auf, also genau ablandig und weg von der Sandbank. Also eigentlich gut. Ich habe schon gesagt, ja cool, der kann uns ja helfen, der Wind. Wir haben schon fieberhaft zusammen überlegt, wie wir das Boot dann freikriegen. Mein Plan war dann eigentlich, das war mittlerweile 2 Uhr nachts, ich habe immer nur auf die Uhr geschaut, dass wir mit einem anderen Boot, mit meinem Boot zum Beispiel, rangefahren kommen, in sicherer Entfernung mit einer Leine und das Boot dann abschleppen. Aber wie man das macht, ist jetzt nicht so trivial. Also einfach eine Leine an die Klampe und ziehen, kann man natürlich versuchen. Aber es gibt da so ein paar Tricks, das hatte ich vorher auch schon mal mir überlegt und auch so in Videos gesehen. Man kann das so eine Konstruktion mit Leinen bauen, dass man oben am Spielfall eine Leine anbringt und an der Klampe, sodass, wenn man zieht an der Leine mit dem Abschleppboot, dass eben hauptsächlich an der Klampe gezogen wird, also aber auch das Boot ein bisschen kränkt, also weil er am Mast gezogen wird. Dann hast du also 2 Punkte. Das haben wir uns schon so ein bisschen überlegt, haben schon die Leinen vorbereitet und so. Und auf einmal hat man so gemerkt, ja, der Wind, der wird echt immer stärker. Und dann kam so die Idee auf, ich gesagt, ja Mensch, das können wir doch mal kurz mal in die Segel setzen, mal gucken, was passiert. Ja, dann haben wir gesagt, ja los, komm, lass uns jetzt nicht lange fackeln. Wer weiß, wie lange dieser Wind anhält. Wir haben die Fock gesetzt, also das Vorsegel, und gleichzeitig Motor angemacht, dass man weiß, wenn da was passiert, dass wir noch mithelfen können. Das Boot hat sich dann leicht bewegt und dann ging es relativ schnell und leicht, dass das Boot sich wirklich dann durch die Krängung ist dann freigekommen, und mit ein bisschen Motorgas dazu hat man wirklich gemerkt, dass man dann freigekommen ist. Und ja, mega Gefühl. Wir haben alle, also wir haben gejubelt, wir drei. Eva war mega happy, ich war happy, Corny war happy. Richtig geiles Gefühl. Auf einmal mitten in der Nacht, das Boot ist wieder frei. Wir haben gesagt, ey, los, komm, mach schnell die Navi-Lichter an. Und dann sind wir da rausgesteuert, Segel wieder eingeholt natürlich schnell und haben wieder neu geankert. Ja, das war's jetzt. Das war's eigentlich dann von der Aktion. Am nächsten Morgen ging das dann los, dass wir da natürlich Kontakt aufgenommen haben zu diesem freundlichen Yachtclub-Besitzer, der uns da geholfen hat. Ja, die haben gleich gesagt, ja, lass uns mal Papierkram machen, da ist einiges an Schaden entstanden. Die haben sofort uns eine Summe genannt, so 6.000 Euro. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Aber ja, die haben eben so ziemlich schnell so die Boote gecheckt. Die sind da Profis drin für die Boote, für die verantwortlich sind. Und haben gesagt, hier ist ein bisschen Kratzer, da ein Kratzer, hier ist ein Redingzaun ein bisschen verbogen und so. Und haben dann natürlich großzügig, schätze ich mal, so dass sie das auch gut reparieren können und so, haben sie gleich gesagt, so, das ist dieser Betrag. Ja, dann ging sie, also das ganze Prozedere ging dann los. Wir haben natürlich den Vercharterer informiert, also von Evas Boot. Der kam dann auch ziemlich schnell. Mega gute professionelle Hilfe. Und das war auch gleichzeitig der gleiche Vercharterer von Lukas Boot, also sehr praktisch. Der hat dann einen Taucher mitgebracht, haben die uns mit dem Motorboot rausgefahren, haben die Boote gecheckt und gesagt, alles in Ordnung, man sieht kleine Kratzer, aber ihr könnt weiter segeln. Haben auch die Schäden bei den anderen Booten aufgenommen, weil das natürlich dann alles auf die Versicherung geht, unserer Yachten, die das dann zahlen bei Schäden an anderen Booten. Dann hat Eva noch was unterschreiben sollen bei dem Yachtclub. Die haben also so ein Protokoll aufgesetzt, was eben passiert ist, dass unsere Yachten abgetrieben sind und so weiter und so weiter. Also eigentlich das, wo irgendwelche Juristen, Sicherheits- oder Versicherungsheinis dann sagen, oh, bloß nichts unterschreiben, bla bla bla. Nichts ohne Anwalt, so nach dem Motto, oder mit dem Vercharterer zusammen. Aber wir wollten einfach nur die Wahrheit sagen. Das machen wir immer so. Wir sagen immer, wir erzählen keine Geschichten, wir haben die nötigen Versicherungen. Selbst wenn uns jemand grobe Fahrlässigkeit vorwerfen sollte, dafür haben wir die Skipperhaftpflichtversicherung, die deckt das mit ab. Also, und wir wollen auch nicht lügen. Wir wollen auch nicht, dass die ganze Crew hinterher Falschaussagen machen müssen. Also haben wir das alles so gemacht. Und ja, das war's dann eigentlich. Wir haben noch Geschenke gesammelt für den Motorbootfahrer. Da ein bisschen uns bedankt und so fürs Karma. Das war alles sehr cool. Da sind wir eigentlich, was ich noch ergänzen muss. Die Nacht war dann auch noch mal ein bisschen wild. Der Wind kam nämlich wieder zurück, der Nordwind. Auch wieder ziemlich böig, sodass wir teilweise Ankerwachen gemacht haben. Also die Crews haben nicht viel geschlafen. Das war wirklich so, wo ich gedacht habe, wenn das jetzt wieder so abgeht, nee, kein Bock mehr. Wir müssen jetzt Schlaf kriegen. Und zum Glück ist nichts passiert, aber wir waren alle ziemlich müde. Und wir waren vor allen Dingen, so ging es mir, sehr stark irritiert bis verunsichert, was das für ein Wetterphänomen war. Ich habe in der Nacht noch, lag ich in meiner Koje, habe ich noch gedacht, was ist das? Das kann, also wirklich die Wetterlage, windy, wir haben alle Wettermodelle gecheckt, 15 Knoten oder sowas, ne? Nordwind, Nordwestwind. Das kann nicht sein, das kann keine Land-Seewind-Zirkulation sein, sowas. Das wäre nicht so stark. Also so viel Energie steckt nicht in der Thermik der Landmassen sozusagen. Das kann das nicht sein, das ist viel zu stark gewesen. Also ich habe schon geschätzt, das war ja stürmisch, also bis 40 Knoten bestimmt. Und dann habe ich aber vom Handy geguckt und man kann in Windy die Höhenwinde sich anzeigen lassen. Ich habe das mal ein bisschen mit rumgespielt und gesehen, dass schon ab 3000 Meter ziemlich starke, ziemlich hohe Windgeschwindigkeiten da waren. Also aus der gleichen Richtung. Und das habe ich gedacht, das muss damit zusammenhängen. Also es war so meine erste Vermutung, dass diese hohen Windgeschwindigkeiten in höheren Höhen irgendwie es den Weg in die Bucht geschafft haben. Die Bucht ist wirklich umzingelt von hohen Bergen. Und man kann sich das vorstellen wie so eine turbulente Strömung, wenn die Luftschichten nicht so ganz stabil geschichtet sind oder warum auch immer oder wegen der hohen Berge einfach, dann kann es eben sein, so die Theorie, also physikalisch auch macht es Sinn, dass da mal Winde runterbrechen oder solche Böen, Walzen runterbrechen können. Ja, und die Einheimischen haben uns das dann auch bestätigt am nächsten Tag, dass das 4 bis 5 Mal im Jahr passiert, dass so ein Sturm kommt. Und wir haben einfach Pech gehabt. Wir haben genau diesen Tag erwischt. Es gab auch schon mal das Gerücht, dass 2009 so ein selbst entstandener Hurricane durch die Bucht gefegt ist. Das sind so Sagen, die dann so entstehen. Aber ja, ich habe mir da auch nicht so viel bei gedacht. Naja, wir waren auf jeden Fall schlauer. Und für mich ist das dieses Wetterphänomen. Ich habe daraus auch gelernt, nie mehr das Boot verlassen unter 50 Meter Kette. Ja, also seemännisch weiß man auf jeden Fall auch. Das wusste ich auch vorher schon, dass diese fünffache Kettenlänge nicht immer ausreicht. Je flacher es ist, desto mehr muss man trotzdem geben, weil du einfach eine gewisse Mindestmenge an Kette draußen haben solltest, also ans Gewicht, was das Boot dann einfach stabil hält. In dieser Bucht würde ich immer das Wetter nochmal doppelt checken und vor allem die Höhenwinde auch checken. Das ist so mein Learning. Ja, auf jeden Fall waren wir ziemlich fertig und wir haben schon überlegt, in derselben Nacht fahren wir am nächsten Morgen, das war dann Donnerstag, der nächste Tag war dann Donnerstag, also nach diesem Unglück sozusagen, fahren wir direkt zurück in den Hafen, weil wir das Wetter gerade nicht einschätzen können, weil wir Schlaf brauchen, weil wir manche vielleicht ein bisschen verunsichert sind. Und bei Tageslicht war dann natürlich alles wieder entspannter und wir haben gesagt, komm, wir versuchen es. Wir fahren in die nächste Bucht und wenn das da nicht entspannt geht, Meganisi wäre das dann wieder, dann fahren wir eben zurück nach Lefkas in die Marina und dann brauchen wir auch nur 2 Stunden, das können wir auch im selben Abend noch schaffen. Also wieder raus, mit Rückenwind, richtig cooler Segelschlag rüber nach Meganisi und ich habe die Vorhut gebildet mit meinem Boot. Wir haben zur Unterstützung auf Evas Boot einen Rüdiger abgegeben, weil da alle auch ziemlich müde waren mittlerweile. Also passte eigentlich alles ganz gut. Wir haben ein paar Buchten abgeklappert, alle waren voll und dann haben wir noch eine schöne Bucht gefunden. Lustigerweise fast da, wo wir am ersten Abend schon waren, eine Bucht weiter. Mega schön, mega ruhig, hat gepasst und haben da geankert. Ich habe das Päckchen wieder angefangen zu bauen, also das erste Boot mit Landleinen, alles perfekt geklappt, mega entspannt. Und in der Mitte der Bucht, das war eine recht große Bucht, war so ein Riff, richtig gut sichtbar auch eigentlich. Man sieht, dass es ein bisschen heller ist und auf der Karte war es auszusehen. Ja, aber eigentlich nicht der Rede wert, weil das eben jeder sieht, wenn er in die Bucht reinfährt und auch wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man das eigentlich. Also haben wir uns eigentlich keine Gedanken gemacht. Ja, dann kam Evas Boot rein und ich glaube in einem gewissen Abstand auch Lukas Boot und die sind dann so rummanövriert und wollten dann zum Ankern kommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, mit wem ich gefunkt habe. Auf jeden Fall hat sich das Boot schon so ein bisschen ready gemacht zum Ankern und ich glaube, Eva war gar nicht am Start, sondern die Crew hat das übernommen, das Ankermanöver. Und ja, ich habe mir nichts weiter gedacht. Und wir haben gefunkt und gesagt, ja, wo wollt ihr hinkommen? Und dann gesagt, okay, hier, wir können ins Päckchen kommen. Evas Boot an unsere Steuerbordseite, Lukas Boot an der Backbordseite, das ist Standard, dann können die Fender schon vorbereiten. Okay, und dann auf einmal sehe ich, dass das Boot leider sich diesem Riff nähert und ich habe noch durchgefunkt, Achtung, Achtung, Mensch, Leute, passt auf, da ist ein Riff. Aber es war zu spät, sie haben das nicht mehr gehört. Und nicht mit hoher Geschwindigkeit, aber ganz langsam sind die, dann hat man dann direkt gesehen, dass das Boot schlagartig zum Stehen gekommen ist und sind aufs Riff gefahren. Und das war diesmal also kein Schlamm, also eher Steine, logischerweise. Und ja, da war natürlich erstmal der Schrecken groß. Und wir haben dann gefunkt, ja, was ist los und so weiter, was ist passiert. Und Eva war natürlich auch stark bedient, was da passiert ist. Und große Aufregung erstmal. Ich bin mit dem Dinghy hingefahren, mit Christian zusammen, haben uns erstmal die Lage angeguckt und haben eigentlich gleich gesagt, ja, das schleppen wir frei, ist kein Problem. Und lustigerweise genau die Technik, die wir vorher uns angeguckt haben, wie man ein Boot frei schleppt, die konnten wir dann, oder haben wir dann schon geplant, wieder anzuwenden, nämlich mit diesen Leinen an dem Spielfall und an der Klampe. Ja, dann haben wir das schon so vorbereitet und das schon so angefangen zu bauen, richtig konzentriert. Lukas war mit seinem Boot bereit, also der kreuzte da so ein bisschen rum. Ja, Lukas Boot war ready und wusste, dass er gleich den Abschleppjob hat. Ich bin mit dem Dinghy mit Christian hin und her gefahren. Wir haben uns also das angeguckt mit den Leinen, wie wir das machen, haben das alles genau mit Eva zusammen und Corny, die haben geholfen, dann bei denen an Bord alles fertig zu machen. Und das war noch ganz cool, dann kamen so ein paar Schaulustige an. Wir waren natürlich hochkonzentriert und wollten das Manöver so vorbereiten. Und dann kommen so Schaulustige an und dann fängt er an, ja, ach krass, das ist mir auch schon passiert und bla bla bla. Und dann haben wir die alle immer schnell weggeschickt. Aber dann kam noch ein Engländer mit Schwimmbrille, mit Tauchbrille und Flossen. Und der hat wirklich geholfen, weil der hat dann getaucht und gesagt, ah, okay, das Boot sitzt hier und so und so. Und der hat uns noch einen wertvollen Tipp gegeben. Ich wollte eigentlich die vordere Klampe nehmen und dann und das Spielfall nehmen für die Krängung, dass das Boot also dann schön kränkt und wir ziehen das seitlich Richtung Päckchen, also Richtung Ufer. Und der meinte, ah, zieht besser in der Mitte oder weiter am Heck, weil ihr nicht wollt, dass das Boot nach hinten wegdreht. Also dass das Heck sozusagen noch weiter auf die Steine drauf gedreht wird. Und das war, glaube ich, ein sehr wertvoller Tipp. Also haben wir das umgebaut, haben sogar dann einen Tripod gebaut, also Mittelklampe, Heckklampe und Spielfall. Und dann nochmal wieder umgebaut, das war nochmal Evas Idee, das über die Winch zu legen, die Leine an der Heckklampe, damit man das auch noch regulieren kann. Das Spielfall, was sozusagen für die Krängung verantwortlich ist, auch auf der Winch, damit konnten wir dann noch regulieren, wie weit das Boot krängen soll, während gezogen wird. Das war eigentlich alles perfekt vorbereitet. Ja, Lukas ist an Position gefahren. Wind kam ablandig. Das heißt, wir haben dann uns entschieden, dass er rückwärts zieht, also über seine Bugklampe. Und ist dann so hin manövriert, dass man so in 20 Meter Abstand ungefähr war. Wir haben dann die Leine übergeben auf seinen Bug. Und dann war klar, die dürfen natürlich dann nicht einfach wieder loslassen. Die müssen auf Position bleiben und langsam anfangen, rückwärts zu ziehen. Der Wind kam also leicht von hinten. Und dann ging es eigentlich los. Dann hat er angefangen zu ziehen. Wir haben über Funkgerät noch so ein bisschen koordiniert. Irgendwann habe ich, glaube ich, nochmal gesagt, hier Spielfall ein bisschen dichter holen, sodass das Boot mehr Krängung kriegt. Hat wunderbar geklappt. Lukas Boot ist dann leider immer weiter abgetrieben, Richtung Riff auch, weil er natürlich da nicht mehr steuern konnte. Dann haben wir mit dem Dinghy haben sozusagen Bugstrahlruder oder Heckstrahlruder gespielt, haben den wieder ein bisschen zurückgedrückt. Das ging ganz gut. Und dann hat man gemerkt, das Boot kam dann tatsächlich relativ zügig frei. Und ja, da musste eigentlich nur noch die Leine sicher übergeben werden, dass die nicht irgendwie rumschwimmt. Evas Boot war dann frei und konnte mit Propeller, also mit eigener Kraft dann weiterfahren. Und dann haben wir es geschafft. Große Freude und ein Wahnsinns-Learning. Ja, dass er nicht mehr, ja, wie man das macht, dass er nicht mehr passiert. Und wenn man cool bleibt, dass auch irgendwie, ja, irgendwie keine Panik ausbricht und keiner verletzt wird. Ja, der Schreck saß natürlich bei Evas Crew relativ tief, dass das so schnell wieder sowas passiert ist. Aber wir haben dann uns auch alle drüber unterhalten, haben auch Skipper-Meeting gemacht und auch mit den Leuten, die dann gesteuert haben an Bord auch. Die haben natürlich auch, waren da richtig geschockt und es tat ihnen auch mega leid und hatten Schuldgefühle und so weiter. Und ich habe dann immer nur gesagt, ey Leute, das kann passieren und das ist immer eine Verkettung. Immer wenn solche Sachen passieren, ist das eine Verkettung von Umständen. Also alles ging ja schon los mit dieser leichten Überforderung an dem Tag davor und die Übermüdung und so weiter und so weiter. Und trotzdem ist ja nichts Schlimmes passiert. Wir haben ja trotzdem so gut aufgepasst, dass keiner verletzt wurde oder so. Es ging ja nur um wirklich, ja, die Crew hat ein bisschen geträumt und hat nicht auf die Karte geguckt, während sie in die Bucht reingefahren ist und hat nicht Eva geweckt, beziehungsweise Eva war wahrscheinlich auch so übermüdet, dass die, normalerweise wäre die auch rausgekommen. So machen wir der Skipper das eigentlich auch immer, dass wir dann gucken, wenn wir in die Bucht reinfahren. Also das ist alles irgendwie auch menschlich und überhaupt nicht schlimm. Und das Gute ist, finde ich, dass man danach eine gute Stimmung hat und sich nicht gegenseitig Vorwürfe macht oder eben das irgendwie dann ein schockierendes Erlebnis ist, sondern gleich wieder anfangen, Witze darüber zu machen. Das war auch einer der Running Gags, der da gerade gestört hat in die Bucht rein. Ist Rüdiger gewesen und ein super lieber Freund und eigentlich auch voll der erfahrene Segler. Der hat auch einfach die Karte nicht richtig gesehen und keine Ahnung was. Wäre dem sonst auch bestimmt nicht passiert. Und der Running Gag war, wir haben vorher immer dieses Video, dieses Fliegervideo zitiert mit diesen zwei Freaks, die Modellflugzeuge fliegen. Und der eine sagt immer, Rüdiger, nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Und das Video, das haben wir uns auch wie ein paar Mal vorher angeguckt und das war auch so ein Running Gag immer. Und genau das ist dann auch passiert. Also erst Lukas, dein Boot treibt ab und dann Rüdiger, nicht so tief. Und genau das passiert in der Bucht. Also Rüdiger, es ist nicht so tief. Das war schon irgendwie lustig. Auch und am Ende, die Taucher haben sich das auch angeguckt und haben gesagt, ey, das ist vielleicht ein Kratzer mehr oder so. Das hat den Braten jetzt nicht fett gemacht. Also am Ende waren die Boote relativ unbeschadet, haben das relativ unbeschadet überstanden. Lukas hatte einen Kautionsschaden, glaube ich, von 1200 Euro wegen Kratzer am Kiel und am Ruderblatt. Bei Eva ist es noch nicht ganz klar, das muss dann mit der Versicherung geklärt werden. An ihrem eigenen Boot, glaube ich, auch nicht so viel. Nur ein paar Kratzer, aber eben wegen des Kaskoschaden, dass sie dann andere Boote abgetrieben ist, als wir nicht an Bord waren. Da kommt natürlich noch was, aber das zahlen dann auch irgendwelche Versicherungen. Das große Gelächter kam natürlich dann auf, oder so ein bisschen Schadenfreude, dass ich dann auch noch einen Kautionsschaden hingekriegt habe, nämlich beim Einparken, war ordentlich Seitenwind. Und ich liebe eigentlich Hafenmanöver und bin da eigentlich auch, ja, gelte da als relativ sicher. Und da habe ich das Boot noch gegen ein anderes gesemmelt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war zu schnell. Ich musste ziemlich schnell reinfahren in Lücke, in so eine Parklücke in Lefkas. Es war ganz kräftiger, böiger Seitenwind. Und ich fahre dann auch lieber zu schnell als zu langsam. Mooringleinen waren ziemlich nah noch in der Parklücke. Also man musste da schon recht zügig rein. Und genau die Ecke, bin ich mit der Ecke so ein bisschen gegen das Nachbarschiff. Es hatte so eine hervorstehende Metallteil. Und da bin ich genau gegen und das hat ein bisschen meine Ecke frisiert. Nichts passiert sonst weiter, keiner hat sich verletzt, hat nur kurz ein bisschen geknirscht und es waren auch nochmal 1200 Euro. Aber mein Vercharterer hat so cool reagiert und meinte, oh, es war nicht deine Schuld, du hast Pech gehabt und so, diese Ecke steht da hervor und so. Aber tat mir trotzdem mega leid und kratzt auch natürlich voll an dem Ego. Ich so als, ja, Skipper Nummer 1 und Segellehrer und keine Ahnung, bilde alle aus und passiert mir sowas. Aber ja, ist auch nicht weiter schlimm und man lernt draus. Ja, und dann zurück am Hafen bei den Vercharterern haben wir dann auch noch ganz interessante Dinge erfahren. Also die wussten alle von diesem Sturm, alle haben das mitbekommen. Selbst in Athen, die Leute wussten davon. Also das war in Griechenland, war das in den Nachrichten auf jeden Fall. Und die haben auch genau gesehen, welche Windgeschwindigkeiten da waren und die haben 38 Knoten gemessen. Also es ist nicht super schlimm. Wenn man das gewusst hätte, dann hätte man entsprechend mehr Kette rausgegeben. Und natürlich wären wir dann nicht von Bord gegangen, aber dann wäre nichts passiert. Aber das ist ja das Ding gewesen, also ja, dass ich auch gesagt habe, ey, da passiert nichts. Heute Abend wird's ruhig, wir können von Bord gehen. Das einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Also das war einfach das Tragische. Und was dann noch interessant war, der Vercharterer von Eva, der wollte dann noch, die müssen das ja auch mit der Versicherung klären und die müssen ja auch einen eigenen Bericht schreiben. Und die wollten dann Eva wirklich dazu drängen, dass sie sagt und aussagt und schreibt, dass sie an Bord gewesen ist, während das Ganze passiert ist. Und das ist natürlich super stressig. Du musst das dann klären, du musst das unterschreiben und so weiter. Und Eva war am nächsten Morgen, musste sie los. Das heißt, da ist auch nicht viel Zeit geblieben. Und wir haben uns dann kurz beraten und genauso wie wir es schon mal erlebt haben mit dem anderen Skipper, wir bleiben bei der Wahrheit. Wir haben dann gesagt, nein, das machen wir nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Zum einen haben wir schon was anderes angegeben in der anderen Bucht und das auch unterschrieben. Zum anderen wollen wir nicht dieses Spiel spielen mit, wir erzählen jetzt irgendwas und wenn das dann zu einer Verhandlung kommt oder wenn die Versicherung nachprüft, dann wollen wir nicht, dass alle lügen müssen. Das klappt nicht. Also haben wir gnadenlos, es war ein richtiger Disput, also die wollten das nicht machen. Also ein richtiger Disput, wir mussten wirklich sagen, nein, wir sagen so, wie es gewesen ist. Und wenn eure Versicherung das nicht zahlt, also die eigene Kaskoversicherung des Vercharterers, das Boot ist ja kaskoversichert, der Selbstbehalt entspricht ja unserer Kaution, die haben dann gemeint, die zahlen das nicht. Aber dafür hätten wir eben die Skipper-Versicherung. Naja, aber das Learning war, das haben sie uns auch gesagt, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr hättet uns direkt informieren müssen, was ihr macht, wenn ihr handelt, also juristisch handelt, indem wir oder indem Eva diese Aussage getätigt hat und unterschrieben hat, da hätten wir sie sofort informieren müssen, weil die dann auch noch versucht hätten, noch besser zu helfen und so weiter und so weiter. Also wieder ein Learning, noch enger Kontakt halten mit den Vercharterern, noch mehr auf dem Laufenden halten. Wir hoffen, dass jetzt alles gut geht mit dem Geld, mit der Versicherung und dann, ja, schauen wir weiter. Ja, was bleibt zu sagen? Am Ende war es eine Woche. Wir sind danach wieder in unsere Taverne gegangen, in Lefkas, wo wir so toll bewirtet wurden. So ein netter, lieber Wirt und Chef dort, der selbst im Garten seine Kartoffeln da anpflanzt und total begeistert ist und uns auch total gerne mochte. Und wir haben alle gesagt, ey, was für eine geile Woche. Das hat uns so zusammengeschweißt, dieses Miteinander war so schön und für mich eine der lehrreichsten Wochen überhaupt und gleichzeitig aber auch mega schön. Und ja, man lernt irgendwie immer dann, wenn man denkt, es ist jetzt leicht oder man hat alles unter Kontrolle, dann sollte man sich eigentlich ein bisschen in Acht nehmen, weil dann kommt die Natur und macht einmal so und zeigt einem, du bist nur ein ganz, ganz kleines Blättchen hier im Wind, ganz kleiner Wicht, ich mache mit dir, was ich will und man muss einfach diese Ehrfurcht und diese Demut behalten vor der Natur. Genau das schweißt uns zusammen und macht die Sache auch irgendwie so spannend und abenteuerlich jedes Mal wieder. So, und jetzt kommen noch ein paar Originaltöne von Mitseglern, die wir aufgenommen haben, wie die ganze Sache erlebt haben und was deren Highlights waren. Ganz viel Spaß.
Hey, ich bin Marina und war Teil der Atman-Crew beim Sail and Hurricane Yoga 2024. Mit Skipper Uwe. Der Turn war ziemlich aufregend. Zu dem Zeitpunkt, als der Sturm durch die Bucht in Vlüchow gezogen ist, da war ich an Land. Ich fand das unfassbar, wie schnell das Wetter sich geändert hat und mit was für einer Kraft der Wind uns alle da überrascht hat. Was mich an dem Abend oder in der Nacht am meisten beeindruckt hat, war, dass die Skipper nach außen hin zu keinem Zeitpunkt den Anschein gemacht haben, die Kontrolle verloren zu haben, obwohl ja niemand wusste, ob die Anker wohl halten und ob die Boote überhaupt noch da sind und ob noch Schlimmeres passieren wird. Mir persönlich haben die auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben. Ich fand es allerdings für mich schwierig, an Land zu stehen und nichts tun zu können. Irgendwie wollte man gerne helfen, man wusste aber nicht wie und da waren einem ja dann auch die Hände gebunden. Ja, ich denke, dass das Erlebte die komplette Gruppe, also alle drei Crews, richtig zusammengeschweißt hat. Und ich habe in der Woche so viel gelernt. Und auch wenn das Erlebte krass war, dann bin ich super froh, dass ich Teil der Crew sein durfte und das miterleben durfte. Das war eine mega krasse, tolle, aber auch witzige und intensive Zeit. Und ich bin beim nächsten Sail and Yoga Turn auf jeden Fall wieder dabei. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Liebe Grüße!
Hallo, hier ist der Rüdiger. Ich bin zum ersten Mal mit der Soul Sailing Crew unterwegs gewesen und würde meine Skills eher als fortgeschritten einschätzen. Das Besondere an diesem Turn für mich war mannigfaltig. Zum einen natürlich die hervorragenden Trainingsstunden, Yogastunden von Chris, die sehr individuell auf die Bedürfnisse eingegangen sind. Zum einen, zum anderen auch ein großer, für mich auch als langjähriger Segler, neue Wortschöpfungskreationen ich bewundern durfte. Beispielsweise den Snickersfisch, den kannte ich bisher nicht, der thematisch einhergeht mit dem Pömpel ohne Pömpel. Also, was macht man eigentlich, wenn der Schmutzwassertank verstopft ist und man keinen Pömpel dabei hat? Ja, man macht Pömpel ohne Pömpel. Ich glaube, da hat Uwe jetzt ein Patent drauf auf diese Spülmethode, wie man das wieder sauber kriegt. Und gleichzeitig das Wort Geschäftszeiten. Geschäftszeiten beschreibt, wann darf ich denn mein großes Geschäft machen? Auch eine neue Wortkreation. Ebenso habe ich gelernt, manchen ist auf diesem Turn vielleicht etwas schlecht geworden, weil wir zum Teil auch Wind hatten. Und da gab es einen neuen Begriff, den ich noch nie gehört habe, nämlich Kotzschrank, alternativ auch Kotzschublade, den ich hervorheben will. Und zur Stärkung gibt es dann auch zwei für mich völlig neue Getränke, nämlich das eine zum Haltbarmachen von Melone, die auf dem Boot relativ schnell auch weich und ungenießbar wird, nämlich Wodka-Melone zum einen, zum anderen aber auch wahlweise Wodka Earl Grey, auch ein tolles Getränk, um nach einer anstrengenden Überfahrt ein bisschen wieder auf die Beine zu kommen. Als Geschenktipp habe ich von unseren mitsingelnden Frauen Vulva-Socken genannt bekommen, auch noch nie gehört, ebenso wie spontan Jennys Nagelstudio entstand und ein neues Segelformat, nämlich Sail and Nail. Besonders hervorheben möchte ich auch das Event, was uns in der Hurricane Bay ereilte, wo es spät am Abend sehr viel Wind gab und einige Trouble auf manchen Booten gab und insbesondere unsere Disco-Kugel dazu führte, dass wir schlicht und ergreifend auch unser Boot wieder gefunden haben, weil es einfach bunt leuchtete und ebenso in dieser Nacht hervorragende Rettungsdienste geleistet wurden, auch von externem Personal, vom Yachtclub, die sich selbstlos mit ihrem Gummiboot zwischen Boote geschoben haben, um einen Crash zu verhindern. War jetzt bei uns selber nicht so der Fall, aber wir haben das durchaus gesehen und zur Kenntnis genommen. Sehr heldenhaftes Verhalten von dem örtlichen Yachtclub. Und letztlich auch der Spruch, den es schon vorher gab, Rüdiger, nicht so tief, mussten wir dann auch umtaufen in Rüdiger ist nicht so tief. Die Teilnehmenden wissen relativ genau, was ich meine. Und was hat mir jetzt besonders gefallen an diesem Turn? Der Zusammenhalt der Truppe, die Menschlichkeit, die Nahbarkeit, trotz unterschiedlichster Fähigkeiten, Charaktere, stets ein Zusammenhalten. Das hat mir am meisten gefallen tatsächlich. Und auf die Frage, Rüdiger, kommst du denn wieder? Habe ich gesagt, naja, wenn ihr mich nochmal nehmt, ja. Aber ansonsten herzlich gerne. Ich bin auf jeden Fall herzlich gerne auch wieder dabei, weil insbesondere der Spirit der Mitreisenden, aller Mitreisenden, mich überzeugt hat. Soul Sailing Crew ist irgendwie das Beste, was mir urlaubstechnisch in meinem Leben tatsächlich passiert ist.
Boah, ich muss kurz einen Kommentar aufsprechen noch. Rüdiger, vielen, vielen Dank für deine Worte. Das rührt mich mega, was du alles sagst. Und noch ein kleines Beispiel, was so Leute wie Rüdiger reinbringen. Letzte Nacht, in dieser Sturmnacht, wo dann der Sturm wieder anfing, ich kam schon wieder genervt rauf und dachte, jetzt muss ich hier mit aufpassen und völlig übernächtig natürlich. Und Rüdiger hat gesagt, komm, leg dich schlafen, wir machen das jetzt hier, und hat die ganze Nacht da Wache gehalten. Und das ist nicht selbstverständlich, sowas. Also, ja.
Ein Highlight für mich, was nach außen hin wahrscheinlich andere eher als ein Lowlight betrachten würden, war tatsächlich die Sturmnacht auf der Atman in dem Hurricane Hall, wo wir innerhalb von einer Minute von so einem Sturm überrascht wurden und zu fünft ohne Skipper auf der Atman waren. Und da so ein anderes Boot immer näher kam, alle anderen Boote eher weiter weg kamen und wir nicht so ganz wussten, was wir machen sollen. Und ich habe ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis. Ich mag ja auch eigentlich Adrenalin nicht so sehr. Und habe dann geistesgegenwärtig im ersten Moment gesagt, so, bevor jetzt hier irgendjemand was zum Schutze des Bootes unternimmt, ziehen bitte alle einmal Rettungswesten an. Und genauso wie ich sozusagen dann für mich meinen kleinen Part hatte, hat jeder andere einen unfassbar wichtigen Part in dem Moment übernommen. Also beispielsweise Petra und Chris sind nach vorne und haben sich getraut zu fändern und den Anker zu bedienen, wo ich mich mit meinem sehr großen Sicherheitsbedürfnis niemals gesehen hätte, weil ich viel zu viel Angst gehabt hätte, da irgendwie vom Boot runterzufallen. Lisa hat auf der linken Seite das Heck gesichert, Anina hat Taschenlampen besorgt und versucht, das Speedboat ranzuwinken und hat dann auch ganz besonnen reagiert und gesagt, hey Konstanze, ruf doch mal einen Uwe an, was sollen wir jetzt machen? Wo mein Gehirn schon gar nicht mehr dran gedacht hat. Ich war dann so mit, okay, Sicherheitswesten und jetzt versuchen nicht in Panik zu verfallen. Und wo wir als Team uns super gut ergänzt haben, wie so ein Puzzleteil, was ineinander geht, obwohl wir uns ja erst seit 4 Tagen kannten. Und das fand ich ein Riesenhighlight.
Das war gerade die liebe Konstanze. Und jetzt zum Schluss kommt noch Yoga-Lehrer Christian.
So, okay, mal ganz kurz hier von einem Überlebenden an Bord, zusammen mit Anina, Petra, Lisa und Konstanze, die nach der Skipper-Besprechung schon direkt ans Boot gefahren ist mit einem Dinghy. Und weil ich ein bisschen spät dran war und schon so müde war, bin ich direkt nach unserer Skipper-Besprechung los, hab die beiden noch zurückgepfiffen, weil Corny die 4 schon rübergefahren hat. Und dann waren die so nett und sind wieder zurück. Und da war mein Bauchgefühl schon wirklich merkwürdig. Ich weiß auch nicht, es war ja auch Thema dieser Woche, so ein bisschen, hey, Bauchgefühl, einfach noch mehr aufs Bauchgefühl hören. Ich hatte ein komisches Bauchgefühl, wo ich das Ding zurückgepfiffen habe und die mich eingesammelt haben und wir dann aufs Boot gegangen sind. Corny ist dann umgedreht. Wir haben noch irgendwie nach 5 Minuten uns gefragt, ist Corny überhaupt heil angekommen am Land? Und dann zog von jetzt auf gleich tatsächlich der Sturm auf. Innerhalb kürzester Zeit. Ich habe dann noch kurz mit dir telefoniert, Uwe. Es war klar, okay, ihr zahlt jetzt, ihr kommt dann auch jetzt gleich. Ich habe mich sehr gefreut. Und dann war klar, scheiße, die kommen nicht mehr rüber. Dann hatten wir noch kurz telefoniert. Du meintest irgendwie noch abfändern. Schwimmweste anziehen und die Sicherheit des Bootes genießen, was hoffentlich nicht so schnell sinken würde. Und dann haben Petra und ich uns nach vorne gepackt, haben uns Fender unter den Arsch gelegt und haben immer im Moment, wenn das Boot von vorne, das ist ein Bootsnachbar, etwas aggressiv an dieser Nacht. Er hat ständig geschrien, I hate you, I hate you. Und dann haben wir uns immer so angeguckt, Peter und ich, hast du ihn verstanden? Nee, du? Nee, keine Ahnung. Ja. Und dann haben wir versucht, im Sturm die Boote abzufändern. Echt gesehen, wie Boote abgetrieben sind, wie 3 Boote zusammengekracht sind. Unser Superhero mit seinem Schnellboot, der dann wirklich zwischen zusammenkrachende Boote gefahren ist, um die mit seinem Schlauchboot abzupolstern. War eine krasse Nacht, war wirklich einfach eine mega krasse Nacht. Ich habe immer wieder Petra gefragt, wie es bei ihr so ist, und sie meinte, hey, ach, in Extremsituationen kann sie erstmal cool sein, und ich war wirklich, wirklich, wirklich erstaunt über unsere Crew an Bord, wie ruhig alle geworden sind, wie fokussiert alle gewesen sind und wie jeder seine Position an Bord gefunden hat. Und ja, ohne Absprache haben wir echt gemerkt, so, wir können uns richtig gut absprechen und ja, haben uns dann irgendwie abgesprochen, dieser Konstanze bleibt hinten, Petra und ich sind vorne, fahren dann ab und Anina hat so eine Tandem, oder nein, Tandem ist falsches Wort, hat so eine Vermittlerposition gehabt, die hat immer zwischen hinten und vorne unsere Kommandos weitergegeben, weil es so windig war, dass wir selbst, wenn wir geschrien haben, nicht verstanden haben, was der oder was die von hinten nach vorne gerufen hat. Also hatte Anina eigentlich eine richtig coole Position und durfte immer vermitteln. Und ich weiß immer nur so Wörter von unserem Bootsnachbarn, der richtig sauer auf uns war. I hate you, I hate you. Kam öfter mal rüber und irgendwann habe ich auch Spaß zu Petra gesagt, sag mal Petra, verstehst du Englisch? Nö. Französisch? Nö. Und dann hat er rüber geschrien, was sprecht ihr für eine Sprache? Englisch oder Französisch? Und dann haben wir gesagt, Englisch. Und dann hat er irgendwas auf Englisch gesagt und wir haben uns beide angeguckt und haben uns fast Schrott gelacht, obwohl es gestürmt hat. Hast du was verstanden? Nee, ich auch nicht. Komm, wir machen einfach weiter. Ja, und haben echt so ein bisschen auf unser Bauchgefühl gehört, wie viel Kette wir runternehmen müssen. Mal Motor an, Motor aus. Ja, bis dann irgendwann zum Glück dieser Superheld kam mit seinem Motorboot, der dann Uwe bei uns an Bord gebracht hat. Und ja, dann fühlte ich mich tatsächlich gleich ein bisschen sicherer, ein bisschen safer. Hieß er aber auch in dem Moment, der Sturm ist weniger geworden, weil ja, es gab dann auch dementsprechend nicht mehr viel zu tun. Ja, war eine krasse Nacht und irgendwie echt erstaunt, wie in so einer Notsituation plötzlich alle ganz ruhig werden, ganz fokussiert werden und irgendwie jeder weiß, was er zu tun hat. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und ja, also war wirklich eine super spannende Erfahrung, das miterleben zu können und auch so ein bisschen zu schauen, wie so eine Gruppe dann funktioniert. Ja, richtig, richtig gut. Dann sind wir alle schlafen gegangen und leider ging dann anderthalb, zwei Stunden später wieder ein Sturm los. Und ich konnte dann nicht mehr in meiner Kajüte liegen. Ich hatte vorne die Skipperkabine, die Kette hat so geknallt, die Fender haben sich so an den Bootsrand geschlagen, dass ich dann die Nacht weiter auf, ja, in der Küche im Salon quasi verbracht habe. War ein super spannender Abend, der echt angsteinflößend war. Hinterher hat man sich gefühlt als der Superhero, der es überlebt hat. Und irgendwie, ja, war ich irgendwie ganz stolz im Nachhinein so auf alle Leute, die das so miterlebt haben, egal ob an Land oder bei mir mit an Bord. Das war irgendwie cool zu sehen, wie so eine Gruppe dann plötzlich funktioniert und wie dann doch irgendwie jeder so das Richtige macht. Ja, super spannend.
Vielen Dank, dass du bis zum Ende mitgehört hast, zugehört hast, unseren Geschichten gelauscht hast. Und wenn du dich fragst, ob du auch dazugehören könntest, ob das irgendwie was für dich ist, wir nehmen wirklich von bis vom Altersspektrum, also wir machen da eigentlich, haben wir keine Grenze. Wir freuen uns über alle Neuzugänge. Wenn du so ein bisschen so ähnlich drauf bist wie wir und ganz entspannt drauf bist und ja, gesellig bist, dann passt du, glaube ich, sehr gut zu uns und wir freuen uns bei den Community-Events, bei den Stammtischen auf neue Gesichter oder auch einfach bei den Segeltörn. Und wenn du dich fragst, wie du uns helfen kannst, erzähl anderen davon, teile diesen Podcast oder erzähle vor allen Dingen auch, dass wir anders sind als irgendwelche Segelreiseveranstalter, sondern dass wir eben eine wirklich coole Community und Familie sind und ja, die immer sich freuen über richtig netten Zuwachs. Bis ganz bald und ich wünsche euch allen immer die Handbreit Wasser unterm Kiel. Und ich glaube, jetzt macht der Spruch noch ein bisschen mehr Sinn.